druhou část dnešního dopoledního programu a nyní si vyslechneme příspěvek pana Petera z německého archivu BSTU. Prosím.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen meinen Vortrag umgeschrieben unter dem Eindruck dessen, was bisher gesagt worden ist von den Kollegen. Das war so interessant für mich, dass ich versuchen werde, auch an einigen Stellen jetzt mehr Vergleichbarkeit herzustellen. Was von Tschechien, von Slowakei, eigentlich von allen gesagt worden ist, überall ergeben sich Anknüpfungspunkte. Und deswegen versuche ich auch ein bisschen zu improvisieren, damit ich nicht nur starr jetzt an dem Schema bleibe, was ich mir überlegt hatte. Und vielleicht können wir so auch schon ein Stück in den Austausch kommen. Ich möchte nochmal anfangen bei dem Umfang des Gesamtbestandes. Das ist eine Folie von gestern. 100 Kilometer Aktenschriftgut, dann kommen die Karteien, die zerrissenen Unterlagen, es kommen Mikrofilmaufzeichnungen dazu und das audiovisuelle Schriftgut. Und gestern hatte ich versucht, hier deutlich zu machen, dass von der Gliederung her gesehen das Ganze, die 100 Kilometer Aktenschriftgut, in zwei Hälften zerfallen, nämlich in die alten Stasi-Archive und dann in die Überlieferung der Büros, was bei den Mitarbeitern 1989 aktuell auf dem Schreibtisch lag. Ich möchte an der Stelle nochmal betonen, dass das die Situation nicht nur in Berlin gewesen ist, in der Zentrale, sondern in allen Bezirksverwaltungen, sodass wir, wenn wir den Gesamtbestand an Akten nochmal gliedern, da auch ein iteratives Moment haben. Also das, diese Teilung, die wir in Berlin finden, finden wir auch in allen Bezirksverwaltungen wieder. Also 15 Mal wiederholt sich das Ganze dann auch für die Überlieferung in den Bezirksverwaltungen. Und was ich hauptsächlich jetzt für Berlin sage, gilt ebenso auch für alle Außenstellen der BSTU, die dann die Überlieferung der Bezirksverwaltungen verwahren. Außerdem kann man den Gesamtbestand noch einmal auch gliedern nach den Diensteinheiten des Staatssicherheitsdienstes selbst. Und ich weiß nicht, ob man die Karte erkennen kann. Es ist also ein ganzes Netz gewesen. Es hat auch nicht nur die Zentrale und die 15 Bezirksverwaltungen gegeben, sondern eben auch dann in jedem Landkreis der DDR noch eine eigene Dienststelle. Es hat Sonderdienststellen gegeben. Und alles, was ich also jetzt sage, wiederholt sich gewissermaßen iterativ auch bis hinab auf die unterste Ebene. Hier sehen wir dann den Gesamtbestand, also die 100 Aktenkilometer und die vielen Fotos und auch die zerrissenen Säcke noch einmal ein bisschen verteilt nach den 15 Bezirksverwaltungen und den insgesamt 219 Dienststellen auch noch unterhalb der Bezirksverwaltungen. Wir haben, und das gilt wie gesagt jetzt für alles, hinabgestuft bis auf die Ebene der Landkreise. Wir haben in der BSTU natürlich zum einen die Stasi-Archiv, die Findmittel, und dann gibt es Findmittel, die wir selber produzieren, zum einen intern für unseren Gebrauch und zum anderen extern, also in Präsentationsformaten, wie wir sie dann auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen können und wollen. An der Stelle schicke ich noch etwas anderes voran, weil das auch hier als Teil des Panels mit aufgeführt war, als Fragestellung unserer Erschließungsstand. Da der Gesamtbestand also iterativ auf allen Ebenen zweigeteilt ist, müssen wir auch da immer wieder unterscheiden und sagen, die alten Stasi-Archive, also die Überlieferung, die von der Abteilung Römisch 12 selbst schon archiviert wurde. Diese Überlieferung ist nach wie vor provisorisch zugänglich. Provisorisch heißt mithilfe der alten Stasi-Findmittel, also der Recherchekarteien und auch der Registraturjournale, soweit wir sie eben haben. Der andere Teil der Überlieferung, die 50 Kilometer aus den Büros, die sind in den letzten 20 Jahren zu mittlerweile 90% erschlossen worden. Also etwa 45 Kilometer haben die Kollegen weggearbeitet sozusagen. Und da ist der Erschließungszustand dann also nicht nur personenbezogen, also provisorisch in unserem Sprachgebrauch, sondern da haben wir eine sachthematische und eine personenbezogene Erschließung. Also die 45 Kilometer sind einmal in verschiedenen Datenbanken nach sachlichen Gesichtspunkten erschlossen und dann haben wir wiederum verschiedene Datenbanken auch um die Personen aufzunehmen, entweder zu denen die Akten geführt wurden oder die in diesen Akten vorkommen. Und da gibt es wiederum in der BSTU verschiedene Datenbankquellen. Eine Datenbank, um, wenn man so will, die Opfer zu erfassen und auch die anderen Personen, die vom Staatssicherheitsdienst dann quasi als, sag mal, Kollateralschaden mit beobachtet worden sind. Und dann gibt es wiederum ein eigenes Datenbanksystem zur Erfassung der Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes. Es kommen im Rahmen der Erschließung dann auch, weil das hier angesprochen worden ist, auch von Polen, noch Bestandsbereinigungen vor, wenn im Rahmen der Erschließung Unterlagen gefunden werden, die ganz klar einer Provenienz außerhalb des Ministeriums für Staatssicherheit zuzuordnen sind, dann werden die Unterlagen an das zuständige Archiv abgegeben und es kommen immer wieder auch noch vor Abgaben an Private. Ich hatte gestern ja gesagt, man muss also differenzieren zwischen Stasi-Unterlagen stricto sensu und Unterlagen beim Staatssicherheitsdienst, also auch illegitim, also widerrechtlich angeeignete Unterlagen. Und wenn zum Beispiel persönliche Briefe von Opfern, die also auf Deutsch gesagt gestohlen, geklaut worden sind, bei Hausdurchsuchungen in den Akten auftauchen, dann haben natürlich die Betroffenen das Recht, diese Briefe, manchmal sind das auch Liebesbriefe, die also 20 Jahre nicht angekommen sind, dann zu sich zu nehmen, also dass die dann wirklich in die Privat-, auch in die Intimsphäre zurückkehren können. Als Archivar ist man da ein Schlagen der zwei Seelen in einer Brust, aber das ist gesetzlich so vorgesehen und ist auch in gewisser Weise nachvollziehbar. Nun zu den Findmittelarten. Ich beginne also mit den Stasi-eigenen Findmitteln, die wir immer noch nutzen, vor allen Dingen als Zugangsmittel eben zu den Stasi-Archiven. Gestern hatten wir gesagt, erst mussten wir uns um die, und kümmern uns auch noch um die Terra Incognita, also diese chaotisierten Überlieferungsmengen in den Büros ohne jedes Zugangsmittel. Und für die Stasi-Archive haben wir ja immerhin diese personenbezogenen Recherchekarteien. Die 11 Kilometer Recherchekarteien verteilen sich so, dass es insgesamt 3.900 Karteien gibt. Und man hat das dann mal abgezählt, so für ein paar Meter und dann prognostiziert. Insgesamt sind es wohl knapp 40 Millionen Karteikarten, die in der Zentrale oder dann eben auch in den Bezirksverwaltungen vorhanden sind. Wir unterscheiden wiederum auch beim Staatssicherheitsdienst der DDR, nach zentralen Karteien, die also von der Abteilung 12 geführt worden sind. Und jetzt muss man sich das Ganze wieder iterativ vorstellen. Die Abteilung 12 gab es in der Zentrale und Äquivalente gab es dazu auch in allen Bezirksverwaltungen. Also auch auf der Ebene der Bezirksverwaltungen haben wir zentrale Karteien, die von den dortigen Abteilungen 12 geführt wurden. Und sozusagen die Mutter aller zentralen Karteien ist dann die in Ost-Berlin. Und es gibt eben dezentrale Karteien, die von den Diensteinheiten, also den einzelnen Stasi-Diensteinheiten geführt worden sind. In dem Zusammenhang auch noch vielleicht eine Vergleichsgröße. Die Diensteinheiten, die wir dann auch einzeln erschließen, also nach den verschiedenen Stasi-Büros, da zählen wir etwa 750 Diensteinheiten. Da sind also die über 200 Kreisdienststellen dabei. Und innerhalb der Bezirksverwaltungen und auch der Zentrale waren die Diensteinheiten dann wiederum sehr groß, dass sie eine gewisse Selbstständigkeit hatten. Und deswegen bilden wir dann auch eigene Bestände für die verschiedenen Diensteinheiten in den Bezirksverwaltungen und in der Zentrale. Und normalerweise ist das so, dass die Zentrale und auch jede Bezirksverwaltung aus etwa, über den Daumen gepeilt, 45 selbstständigen Diensteinheiten bestand. Und wenn man die alle zusammenrechnet mit den Kreisdienststellen, kommt man so auf 750 Diensteinheiten. Alle diese Diensteinheiten hatten also auch ihre eigenen Arbeitskarteien. Und so kommt man auf diese doch relativ große Zahl von 3.900 Karteien. Wichtig ist auch noch mehr zu sagen an dieser Stelle, dass die Karteien nicht nur als Suchmittel jetzt fungierten oder angelegt wurden, um Akten zu finden, sondern es gibt dann vor allen Dingen auf der Ebene der dezentralen Karteien bei den Diensteinheiten auch jede Menge Karteien, die der Auswertung oder Zusammenfassung von Ergebnissen dienten, die dann in den Akten groß und umfänglich beschrieben sind. Also ähnlich so habe ich es jetzt auch für Polen verstanden. Ich will mal einen ganz profanes Beispiel nennen. In Berlin gibt es eine, wiederum, das ist eine zentrale Kartei, in der alle Beschwerden erfasst sind, die in der DDR, also an den Staatsrat eingereicht wurden. Und wenn diese Beschwerden dann zum Ministerium für Staatssicherheit abgegeben wurden, was oft geschehen ist, dann wurden da nicht nur die Akten bearbeitet, sondern man hat eine Kartei gepflegt, in der die eben nicht nur als Suchkartei zu den Akten fungierte, sondern ganz im Gegenteil, man hat, vielleicht auch wenn man Platz sparen wollte, dann den ganzen Beschwerdefall zusammengefasst auf einer Karteikarte. Worum geht es? Wie wurde damit umgegangen? Und in der Hauptsache haben wir heute nur noch diese Karteikarten, Dankeschön, die Auskunft geben über die Beschwerden und wie die bearbeitet wurden. Gar nicht mehr die Akten selber dazu, also der Brief, der geschrieben wurde und dann, was dann noch für Briefverkehr war. Das ist dann wiederum skartiert bzw. kassiert worden. Wichtig ist mir auch nochmal an dieser Stelle zu sagen, weil hier wir das für Tschechien gesehen haben, die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes waren also auch im Verständnis der DDR kein Teil des sogenannten staatlichen Archivfonds der DDR. Die Systematik früher in den sozialistischen Ländern war ja, dass man nach dem Archivfondsprinzip gearbeitet hat. Das wurde ja von der UdSSR übernommen. Aber es gab eben Bereiche, die waren ausgenommen. Und das betraf beispielsweise das Ministerium für nationale Verteidigung. Die haben einen eigenen Archivfonds gebildet. Und unter anderem eben auch das Ministerium für Staatssicherheit. Die haben aber überhaupt keinen Archivfonds gebildet, auch nicht neben dem staatlichen Archivfonds, sondern die haben eben mit den Unterlagen gemacht, was sie wollten. Deswegen eignet den sogenannten Stasi-Archiven auch kein echter archivischer Charakter. Das sind keine, wie wir in Deutsch sagen, Endarchive, also was da einmal war und als archivwürdig eingestuft wurde. Nach der Logik eines klassischen Archivs darf das ja dann nicht mehr vernichtet werden. Was archivwürdig ist, muss also unzweifelhaft erhalten bleiben. Das galt nicht. Man nannte sich zwar Archiv, aber eigentlich haben diese Archive doch mehr den Charakter einer Altregistratur, nicht einer laufenden Registratur, aber einer Altregistratur, denn es haben ja eben, das sagte ich gestern schon, auch im regulären Verfahren bis 1989 Kassationen stattgefunden. Bezogen auf die Findmittel bedeutet das eben, dass wir diese Zwischeninstanz, die es in den meisten sozialistischen Staaten gegeben hat, nämlich die Instanz des Verwaltungsarchivs, dass wir die hier auch nicht gehabt haben. Und deswegen haben wir auch keine Findmittel zur Verfügung für uns, wie sie dann klassischerweise in den Verwaltungsarchiven, auch in DDR-Verwaltungsarchiven, als Vorstufe für die Abgabe zum Endarchiv erstellt wurden, sondern die Findmittel, die wir hier haben, sind eben Findmittel nur nach der Eigenlogik des Staatssicherheitsdienstes. Und da sind wir dann wieder bei dem Problem der inneren oder internen Konspiration. Auch diese Karteien sind nicht so aufgebaut, dass wir sagen könnten, wir hätten jetzt immerhin eine zentrale Suchkartei, in der wir alles finden können. War derjenige Opfer oder war er Täter? Wo steckt die Akte? Sondern es sind Karteisysteme, die ineinander verschachtelt sind. Und man muss mit bestimmten Schlüsselnummern dann immer weiterarbeiten, um wie in einem bei einem Puzzlespiel mit den einzelnen Informationen, die man dann immer bekommt, schließlich zum Ziel, nämlich zur Akte zu gelangen. Wir sehen hier schon ein Beispiel jetzt. Das ist eine Karteikarte aus der Decknamenkartei, die wir auch haben, die Kartei F77. Das sind so verschiedene Kürzel, die keinen weiteren Sinn haben. Die heißt eben so. Und hier sehen wir jetzt die Klarnamenkartei. Das ist also an der Stelle wirklich die Mutter aller zentralen Personenkarteien, wie sie in Berlin steht, mit etwa heute noch 5,4 Millionen Personen, die in dieser Kartei erfasst sind. Wir schätzen, dass sie nahezu komplett ist, aber eben ohne die Auslandsspionage. Und sie ist eigentlich eben der Beginn, nur der Beginn eines mehrstufigen Karteisystems. Es ist jetzt hier schon sehr viel anonymisiert worden. Dennoch will ich, hoffe ich, dass man auch mit den vielen Anonymisierungen noch das erklären kann, was ich erklären möchte, nämlich, dass Sie mit dieser Karteikarte, wenn Sie diese Information haben, noch keine einzige Akte bekommen. Und Sie finden aus dieser Kartei auch keinen Hinweis darauf, ob die Person, die da aufgeführt ist, Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes war oder eben in den Fokus des Staatssicherheitsdienstes geraten ist. Was Sie brauchen, ist hier oben diese Registriernummer. Kann man das? Ja. Und diese Informationen müssen Sie nehmen und müssen dann zur nächsten Kartei kommen. Hier haben wir mal die Klarnamenkartei und die sogenannte Vorgangskartei, man könnte auch sagen Aktenkartei, nebeneinander gestellt. Auf der Vorgangskartei F22 finden Sie überhaupt keine Klarnamen mehr. Hier sehen Sie nur noch Decknamen. Den Decknamen würden Sie hier aber nicht finden. Das heißt, der Mitarbeiter der Staatssicherheit, der zu einer bestimmten Person unter dem Klarnamen recherchieren musste, hat dann an einen anderen Mitarbeiter diese sogenannte Registriernummer, eine Art Schlüsselnummer, weitergegeben. Und der nächste Mitarbeiter, der mit dem ersten Mitarbeiter nicht in Kontakt stehen durfte, der hat dann nur nach dieser Registriernummer weitergesucht und bekam dann in der Tat die Information, hier handelt es sich um einen inoffiziellen Mitarbeiter, der hat auch noch eine Zusatzkennung, Sicherheit ist die niedrigste Stufe des inoffiziellen Mitarbeiters. Also inoffizieller Mitarbeiter ist ein Euphemismus, nicht? So hat man versucht, dann die Spione, die also tätig gewesen sind, aufzuwerten, um zu sagen, ihr seid ja auch Mitarbeiter. Natürlich waren die keine Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes, sondern da waren einfach nur schlicht Zuträger für den Staatssicherheitsdienst. Und hier kann man dann auch sehen, wie der Deckname lautet. Jetzt ist wie gesagt auch klar, um wen es sich handelt, aber wer diese Information hat, hat eben nicht die andere. Der weiß nicht mehr, um welche Person es konkret geht. Und hier sehen wir auch noch einen weiteren Bestandteil, nämlich die Archivnummer. Wenn ein Vorgang geschlossen wurde, dann wurde er eben nicht unter der Registriernummer ins Archiv eingestellt, sondern unter der Archivnummer. Und die ist eine, kann eine ganz andere sein. Hier sehen Sie die Registriernummer hinter dem Schrägstrich. Diese Zahl bedeutet das laufende Jahr. Also im Jahr 1986 wurde der Vorgang eröffnet. Geschlossen wurde der Vorgang aber im Jahr, etwas schwach zu lesen, 88. Und auch die Fördernummer, die laufende Nummer hier ist eine ganz andere. Wenn Sie also in einer Akte des Staatssicherheitsdienstes, was der Regelfall ist, einen Hinweis auf eine Registriernummer bekommen, können Sie nicht die Akte finden, sondern Sie müssen wieder über das Karteisystem gehen, weil Sie brauchen die Archivnummer. An dieser Stelle noch etwas zu den Problemen und zu den Verlusten, die wir bei Stasi-Findmitteln haben. Den größten Verlust habe ich auch gestern schon genannt, also die Karteikarten zur Auslandsspionage, HVA, die dann unter dem Stichwort Rosenholz zu einem Teil oder großteils wieder zurückgekommen sind nach Deutschland. Es ist also so gewesen, dass in der die Auslandsspionage ihre Akten separat verwaltet hat. Die war also von der Abteilung Römisch 12 ausgenommen. Aber in den zentralen Personenkarteien standen auch die Karteikarten der Auslandsspionage. Und als man den Beschluss gefasst hat, dass die Auslandsspionage sich selbst auflösen darf, das war ein Beschluss, der also auch von den Oppositionellen mitgetragen ist, ich hatte das gestern kurz erwähnt, da hat man die Karteikarten, die sich auf die auf die Mitarbeiter der Auslandsspionage beziehen, aus dieser zentralen Personenkartei entfernt, und zwar sowohl die Karteikarten F16 als auch F22 und auch die Decknamen aus der Kartei F77. Das hat unter anderem auch dazu geführt, dass manche IM ganz offensichtlich noch in allerletzter Minute plötzlich umregistriert wurden auf die Auslandsspionage, damit man die Legitimation hatte, diese inoffiziellen Mitarbeiter noch aus der Kartei auch entfernen zu können. Also so wurde auch versucht, prominente inoffizielle Mitarbeiter, die sogenannten inoffiziellen Mitarbeiter in Schlüsselpositionen, noch in Sicherheit zu bringen. Man hat dann aus ihnen zum Teil eben noch HVA-Agenten gemacht, um dann eben die Karteikarten da wegzukriegen. Es hat aber auch so in Einzelfällen Entfernungen von Karteikarten gegeben, und zwar einerseits 1989 dann, als der Staatssicherheitsdienst sein Ende vor Augen hatte, aber auch schon aus Gründen der internen Konspiration sozusagen zur Zeit der Existenz des Ministeriums für Staatssicherheit. Ein solcher Fall ist gerade jetzt eben in den Medien, das ist der Fall des Polizisten Kuras. Da hat der Staatssicherheitsdienst selbst die Karteikarten schon entfernt, sodass, ich sagte das gestern, auch niemand mehr dann die Akte finden konnte, es sei denn, er hatte dieses interne Wissen. Und einen dritten großen Verlust möchte ich auch noch erwähnen, der gestern nur kurz gestreift wurde, die zentrale Personendatenbank. Auch das Ministerium für Staatssicherheit hat eine solche Datenbank angelegt in den 80er Jahren und auf Beschluss des sogenannten Runden Tisches, also der Verbindungsgremiums in der Revolutionszeit zwischen alten Eliten und dann der Opposition, hat man eben diese zentrale Personendatenbank ersatzlos vernichtet. Wir können nur vermuten, was das zum Teil bedeutet hat. Auffällig ist beispielsweise, dass in der sogenannten Rosenholz-Kartei, also in den F-16 und F-22 Karteikarten der Auslandsspionage, dass die mit Beginn des Jahres 1988 zu Ende sind. Das heißt, wenn wir etwas wissen wollen über Mitarbeiter aus den beiden letzten Jahren der DDR, ob da noch neue hinzugekommen sind oder wer da noch tätig gewesen ist, sind wir wirklich auf die wenigen Akten oder auf Verweise in anderen Akten angewiesen. Unter anderem, das kann ich hier kurz einflechten, die Akten, die bisher manuell rekonstruiert wurden, für die Bezirksverwaltung Leipzig, die Auslandsspionage dort, das sind überwiegend Dokumente aus den Jahren 88, 89 und da kann man dann eben auch den Abbruch etwas überwinden und kann für die Jahre 88, 89 noch ergänzende Erkenntnisse zum Mitarbeiterstamm der Auslandsspionage erhalten. Auch viele Registraturjournale und Arbeitskarteien sind uns verloren gegangen. Teilweise finden wir diese Arbeitskarteien in den Säcken auch wieder. Wenn wir nachher noch ein bisschen Zeit haben, kann ich mal ein, zwei Bilder zeigen. Die habe ich jetzt hier nicht auf der Präsentation, weil die ja ins Internet dann immer geht. Aber auf dem Stick habe ich ein paar Bilder, die kann ich Ihnen auch so mal zeigen, wie sich das präsentiert. Also das wissen wir, dass uns viele der Registraturjournale auch fehlen, dann die Erschließung erschweren. Teilweise, wie gesagt, bekommen wir sie aus den zerrissenen Unterlagen. Und nun zu den Problemen der Findmittelerstellung. Da ist zunächst das Problem des Datenschutzes wieder. Die Findmittel der Stasi vor allen Dingen, man kann ja sagen, warum stellt ihr das nicht einfach alles ins Internet digitalisiert, das sind eben personenbezogen. Das heißt, vor allen Dingen nach der deutschen Rechtstradition sind diese Angaben nicht oder eben nur sehr eingeschränkt überhaupt zur Veröffentlichung geeignet. Also eine Veröffentlichung ist nicht oder nur sehr eingeschränkt erlaubt. Es gibt aber auch, wie der Kollege aus Ungarn schon gesagt hat, ja noch ein zweites Problem, nämlich dass das Interesse an den Akten sehr oft sachthematisch ist. Und dann ist ein personenbezogener Zugang oder die Veröffentlichung nur von personenbezogenen Findmitteln ja auch nicht nur nicht erlaubt, sondern ist auch nicht nützlich. Für uns folgt daraus, dass wir bei der Titelbildung paraphrasieren müssen. Das ist natürlich eine Abweichung von der klassischen Archivtradition. Normalerweise wird der Aktentitel übernommen, vielleicht nochmal ergänzt oder präzisiert. Das können wir hier in der Regel nicht tun. Und das heißt vor allen Dingen für die 50 Kilometer Terra Incognita, die eben zu 90% jetzt auch sachthematisch erschlossen sind, dass die Kollegen permanent paraphrasieren müssen, auch schon mit dem Hintergedanken, dass dann diese Paraphrasen publikationsfähig sein müssen. Sonst stellen wir uns da quasi auch wieder noch ein zusätzliches Hindernis auf. Dann müssten wir ja eine sekundäre Erschließung noch vornehmen, um publikationsfähige Erschließungsergebnisse zu bekommen. Wir haben aber gleichzeitig die Anforderung vom Stasi-Unterlagengesetz, dass wir auch sehr tief personenbezogen erschließen müssen. Das Stasi-Unterlagengesetz schafft einen Rechtsanspruch auf Auskunft nicht nur für die Betroffenen, also in der Archivsprache, nicht nur für die Personen, zu denen eine Akte angelegt oder geführt wurde, sondern eben auch einen Rechtsanspruch für Personen, die in Akten vorkommen. Also das, was ich vorhin so ein bisschen lapidar als Kollateralschaden der Observation benannt habe, die sogenannten Dritten. Also es gibt diese Differenzierung im Gesetz zwischen den Betroffenen oder nach der Klasse, die also genau das sind, was wir in der klassischen Archivdefinition auch meinen, wenn wir von personenbezogenen Akten sprechen, nämlich der oder die, zu dem die Akte angelegt worden ist und wo der Name auf dem Titel dann auftaucht, sei es als Klarname oder eben als Deckname in der Regel hier. Es geht auch eben dann um die Dritten, die da vorkommen. Das heißt, unsere Kollegen müssen also auch diese Personen erfassen, jedenfalls dann, wenn sie relevant dargestellt sind. Das Gesetz lässt uns einen Beurteilungsspielraum, aber den können wir nicht so auslegen, dass wir gar keine Dritten aufnehmen. Das wäre dann nicht richtig. Dann würden wir ja diesen gesetzlichen Anspruch sozusagen verhindern. Das führt also dazu, dass zum einen paraphrasierend Sachaktentitel gebildet werden. Und hierfür gibt es dann eine eigene Erschließungsdatenbank. Die Datenbank SAE ist eine Abkürzung, steht für Sachaktenerschließung. Zum Zweiten erfassen wir aber dann eben auch die Personen. Und wie gesagt, da gibt es eine Differenzierung. Es gibt eine eigene Datenbank, EPR heißt die, Elektronisches Personenregister. Dort hinein werden eingespeichert die Betroffenen, also zu denen tatsächlich die Akte geführt wurde, aber auch Dritte, die in relevantem Umfang in der Akte auftauchen. Sodass also auch ein Bürger, der jetzt eine Anfrage macht und zu dem es stricto sensu keine Akte gibt, der aber in verschiedenen Akten auftaucht, dann Auskunft bekommen kann. Und dann gibt es ein weiteres personenbezogenes Datenbanksystem, in dem wir eben die Mitarbeiter, die Hauptamtlichen erfassen, auch die sogenannten Offiziere im besonderen Einsatz und die HVA-Agenten. Beim Erschließungsprogramm bei der Datenbank SAE unterscheiden wir aber auch nochmal ein internes Format und ein Präsentationsformat, das sogenannte SAE1 und SAE2. Das SAE1 dient dazu, dass wir alle Informationen, die für uns wichtig sind als Archivare, unabhängig davon, ob sie publikationsfähig sind oder nicht, dass wir die aufnehmen können. Es wäre ja furchtbar, wenn wir diese Informationen im Erschließungsprozess generieren, aber dann nicht verstetigen, nicht festhalten. Das heißt, zwischen SAE1 und SAE2 besteht nochmal eine funktionale Differenz. SAE2 gibt dann bestimmte Informationen, generiert bestimmte Informationen, und zwar nur solche, die publikationsfähig sind. Die Datenbanken, die personenbezogen sind, also das elektronische Personenregister für die Betroffenen und die Dritten und auch die Datenbank über die Mitarbeiter, die sind generell tabu. Ein Benutzer, ein Wissenschaftler kann im Lesesaal beispielsweise Einsicht nehmen, auch in die SAE-Datenbank, die wir hier sehen, durchaus und unter Umständen auch in SAE1 mal, in das interne Format. Die anderen Datenbanken, die strikt personenbezogenen, sind aber tabu. Und die sind auch für die Archivare tabu bei uns. Die Archivare bestücken zwar diese Datenbanken, die Archivare selbst haben aber nicht das Recht, darin systematisch zu recherchieren. Da gibt es nochmal eine funktionale Trennung bei uns im Haus. Gibt es also auch wieder andere Kollegen, die dann, wenn mal systematisch Personenrecherchen erforderlich sind, unsere Archivare quasi auch beauskunften. Also ein sehr elaboriertes System, um den Datenschutz zu gewährleisten. Ansonsten aber findet die Aktenverzeichnung bei uns auch in der klassischen deutschen Tradition statt. Also es werden Einzelakten verzeichnet, nicht nur Fonds Aktenserien. Manchmal, wenn Aktengruppen existieren, die wirklich einen sehr, sehr starken oder gleichen Inhalt haben, dann machen wir auch eine Gruppenverzeichnung. Aber das Zielmedium ist immer die einzelne Unterlage, die einzelne Akte. Damit zu den Findmitteln, die wir dann auch extern bereithalten. Da haben wir zunächst mal die klassischen, also in gedruckter Form Findbücher und Aktenverzeichnisse. Die versuchen wir aber auch gleichzeitig ins Internet zu bringen, und an der Stelle will ich das ganz offen sagen. Hier sehen wir es selbst so, dass wir ein Defizit haben. Wir sind im Internet nach unserem eigenen Willen und auch eigenem Verständnis viel zu wenig präsent. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Der Hauptgrund war, dass bis vor 2 Jahren das Stasi-Unterlagengesetz sehr, sehr restriktiv war, was überhaupt auch die Veröffentlichung online im Internet anbetrifft. Auch da gab es eine klassische Bremse, eine klassische Schutzklausel für den Datenschutz, nämlich das Verbot zur elektronischen Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Und das hat man dann eben auch so interpretieren müssen, dass es beispielsweise verboten war, elektronisch generierte Daten etwa in SAE, in der Sachaktenerschließung, dann zu veröffentlichen. Nun hat es 2007 eine Novelle gegeben zum Stasi-Unterlagengesetz, die hat die Verhältnisse für uns gebessert und seitdem sind wir dann auch eingestiegen in die Online-Präsentation. Aber wie gesagt, da stehen wir auch aus sozusagen eigenem Verständnis eigentlich erst am Anfang und wollen auch auf neue Technologien setzen. Ich wechsle an der Stelle mal ein bisschen ins Internet, um einfach ein paar Sachen zeigen zu können, was wir machen und auch wohin wir uns entwickeln möchten. Zunächst mal präsentieren wir natürlich für alle etwa 750 Bestände, also zu den Diensteinheiten Bestandsinformationen. Also man kann das ganz normal, so wie es das in anderen Archiven auch gibt, konsultieren. Man kann sich hier informieren über die Aufgabenstellung, was hatte die Diensteinheit zu tun, zur Charakteristik der Überlieferung, zu den wesentlichen Inhalten, aber das sind Kurzinformationen und auch zum Erschließungsstand. Das Ganze gibt es nicht nur für die Zentrale Berlin, sondern hier habe ich jetzt mal Leipzig ausgewählt, kann man parallel dann eben auch für die Bezirksverwaltungen sich ansehen oder dann hier auch für die einzelnen Kreisdienststellen, die ja immer den Bezirken zugeordnet sind. Und wiederum sehen wir hier die noch aus der Überlieferungsgeschichte der Stasi herrührende Teilung zwischen den sogenannten Archivbeständen. Damit sind eben die Archivbestände der Stasi gemeint, der Abteilung 12 und den Diensteinheiten. Auch hier kann man, wenn man jetzt draufklickt, sich dann im Einzelnen noch weiter informieren und kann Informationen abrufen. Hier sind es gerade wenig, da ist 0% meint wiederum nur, Nach unserem archivischen Verständnis, wenn hier steht Erschließungsstand 0%, heißt das gleichzeitig provisorisch, also über die Findmittel der Stasi zu 100%. Das führt manchmal zu Missverständnissen in der deutschen Öffentlichkeit, deswegen müssen wir vielleicht mal überlegen, ob wir da auch eine klarere Regelung finden. Sonst denken manche, das ist überhaupt nicht zugänglich. Die zweite Ebene an Findhilfsmitteln, das sind Online-Findbücher. Momentan haben wir 5 Online-Findbücher. Findbücher sind nicht einfach nur Aktenverzeichnisse, sondern da haben wir dann in der Regel vor dem Aktenverzeichnis noch sehr umfangreiche Einleitungen, in denen wir die Historie, dann der Provenienz beschreiben, die Tradition der Aktenverwaltung bei der Stasi und wie es dann weiterging 1989 und danach. Deswegen haben wir hier also eine Unterscheidung. Ein Findbuch bietet immer auch eine qualifizierte Einleitung mit vielen historischen Informationen, um das Verständnis der Akten dann auch zu erleichtern. Und da, wo wir das noch nicht gewährleisten können, bieten wir dann zunächst mal Aktenverzeichnisse an. Hier habe ich das Findbuch übrigens, jetzt kann ich nochmal gucken, das war das Findbuch zur Abteilung 10 des Staatssicherheitsdienstes internationale Verbindungen. Also da haben wir ein Findbuch sozusagen lege artis, wie das in der Archivtradition üblich ist. Für die Hauptverwaltung Aufklärung, also die zentrale Ebene der Stasi-Auslandsspionage, bieten wir ein Aktenverzeichnis an. Manchmal haben die Aktenverzeichnisse auch, das nennen wir dann Vorbemerkung, eine Kurzeinleitung, aber da gibt es noch einen Unterschied. Neben den 5 Online-Findbüchern haben wir momentan etwa 50 Aktenverzeichnisse zu den einzelnen Beständen im Internet. Im Monat kommen jetzt so 1 bis 2 Aktenverzeichnisse dazu. Das heißt, wir wollen an der Stelle eben aufholen, seit 2007 für uns möglich ist, da auch offensiv ins Internet zu gehen. Sie sehen aber schon, das sind PDF-A-Dokumente. Das ist nicht das, was wir eigentlich wollen von der Technologie her. Denn wir haben ja das Problem, dass wir hier bei den PDF-As die Suchfunktion immer nur dann für das einzelne PDF-A-Dokument betätigen können. Also wir können immer nur dann den einzelnen Bestand, für den wir ein Aktenverzeichnis haben, recherchieren online. Was wir natürlich möchten, ist, dass wir global recherchieren können. Und deswegen sind wir momentan dabei zu erproben, ob wir auf die HTML-Technologie gehen können, dass wir also HTML-Findbücher anbieten, die dann wiederum eingebunden werden können in Suchmaschinen, die es auch ermöglichen, findbuchübergreifend und damit beständeübergreifend zu recherchieren, sodass man dann nach bestimmten Suchbegriffen global in allen Beständen des Staatssicherheitsdienstes recherchieren kann. Und wir wollen, weil diese Technologie ja prinzipiell unendlich ist, sage ich mal, da auch nicht stehen bleiben und sagen, nur für die Bestände des Staatssicherheitsdienstes, dort wo es sich anbietet, wollen wir uns dann mit HTML-Findbüchern einbringen in Archivportale, damit dann auch nicht nur beständeübergreifend, sondern letztlich auch archivübergreifend nach bestimmten Begriffen gesucht und gefunden werden kann. Ein Beispiel, an das man vielleicht gar nicht denkt, wenn man mit Stasi-Unterlagen zu tun hat, ist das Archivportal Netzwerk SED FDGB Archivgut. Die SED hatte eigene Gliederungen beim Staatssicherheitsdienst, die hatten auch eine spezielle Anbindung zum Zentralkomitee und auch die sogenannten Massenorganisationen wie der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund hatten ihre eigenen Gliederungen, Organisationen beim Staatssicherheitsdienst. Und da die anderen staatlichen Archive dabei sind, HTML-Findbücher zu erarbeiten und in einem Portal zusammenzuführen zu den Beständen von SED und FDGB auf allen Ebenen bis hinab zur kleinen Betriebsorganisation, wollen wir uns da auch einbringen. Und dann kann man eben in diesen beispielsweise SED und FDGB Beständen völlig unabhängig recherchieren, ob das das Ministerium für Staatssicherheit war oder Ministerium des Innern oder eine Kreisorganisation oder eine Betriebsorganisation. Aus SAE können wir, wie gesagt, im Moment nur PDF-Aktenverzeichnisse und Findbücher generieren, aber da sind wir im Moment dabei. Es gibt eine Projektgruppe im Haus, die an der Überarbeitung oder Ablösung von SAE arbeitet, und da wollen wir dann auf die HTML-Technologie gehen. Ja. Das ist jetzt quasi das, was ich gerade live gezeigt habe. Ich wusste nicht, ob wir hier eine Online-Verbindung haben. Hatten wir ja. Also wir haben, wie gesagt, 5 Findbücher, 50 Aktenverzeichnisse und zu allen Aktenbeständen Informationen im Internet. Ja, und die Perspektive, die Online-Strategie heißt für uns HTML-Format, Verwendung internationaler Präsentationsstandards, das möchte ich noch sagen, vor allen Dingen EAD, Encoded Archival Description, das ist ein Standard, der sich in Deutschland durchsetzt, aber auch europaweit. Die Perspektive ist dann eben, findbuchübergreifend recherchieren zu können und uns da, wo es nützlich ist, einbinden zu können in Archivportale. Damit bin ich am Ende. Ich weiß, ich habe auch etwas länger gesprochen als vorgesehen. Ich kann Ihnen das nur noch anbieten. Wir haben noch sehr spezielle Findmittel, die mit dem Erhaltungszustand zu tun haben. Das sind die Sichtungslisten, oder Listen zu den Sichtungen der zerrissenen Unterlagen. Wenn Sie das interessiert, kann ich Ihnen noch 2, 3 Bilder dazu zeigen, auch wie die Säcke aussehen, aber da möchte ich Sie ausdrücklich fragen, ob Sie das noch sehen möchten, weil meine Zeit eigentlich abgelaufen ist. Okay, gut. Das gehört auch nicht zur Präsentation, weil wir das nicht so jetzt ins Internet weltweit stellen können. Aber da wir unter Kollegen sind, finde ich, können wir uns auf dieser Ebene ja auch austauschen. Zu den Säcken haben wir ja nun überhaupt keine Findmittel. Wie gehen wir damit um? Das ist für uns ein spezielles Problem. Denn die Säcke einfach nur jetzt, wie sie da im Regal liegen, herauszuziehen und zu sagen, jetzt gucken wir mal, was in jedem Sack ist und fangen an zusammenzusetzen, das ist ja keine Systematik. Der Erfolg der Rekonstruktion ist abhängig davon, wie gut wir über den Inhalt der Säcke Bescheid wissen und wie systematisch, auch nach archivfachlichen Kriterien, wir versuchen, die Säcke auszuwählen. Und deswegen, ich habe nun mal, das werde ich jetzt nicht alles erläutern hier, die verschiedenen Auswahlstufen hier aufgeführt. Es gibt eine Ebene der theoretischen Priorisierung, wo wir zunächst überlegen, in welchen Überlieferungssegmenten haben wir sehr viel Verluste, also sehr wenig Material übrig und gleichzeitig aber viele Säcke, sodass wir uns erhoffen können, dass dann ein sehr hoher Zuwachs auch zu den Akten entsteht. Und das ist nur ein Gesichtspunkt. Und wenn die verschiedenen Gesichtspunkte der theoretischen Priorisierung diskutiert worden sind, dann werden tatsächlich die Säcke auch nochmal angesehen, findet eine Autopsie statt, um abzuklären nach formalen, inhaltlichen Gesichtspunkten, auch nach der Größe oder Kleinheit der Schnipsel, ob und wann wir dieses Material rekonstruieren wollen. Wir können dann zum Beispiel über die Prognosen, was können wir uns erhoffen, wo haben wir Lücken in der Überlieferung, wo haben wir aber noch viele Säcke, mit welche unterschiedlichen Prognosen können wir für die einzelnen Diensteinheiten aufstellen, können wir auch Prognoseklassen bilden. Und dann sehen wir zum Beispiel, dass im Bereich Auslandsspionage der größte Teil der Unterlagen, die wir überhaupt noch haben, sehr wahrscheinlich in den Säcken liegt. Es gibt auch verschiedene Bezirksverwaltungen, wo die Stasi sehr erfolgreich beim Zerstören gewesen ist, wo wir aber sehr viele Säcke noch haben und dann eben die Hoffnung haben, dass wir in nennenswertem Umfang Unterlagen hier auch gewinnen können aus der Rekonstruktion. Und wenn man dann solche Säckegruppen, möchte ich mal sagen, oder zerrissene Aktengruppen bestimmt hat, dann muss man eben eine Autopsie vornehmen. Und ich will hier nur mal auf die formale Relevanzprüfung eingehen kurz. Formale Relevanzprüfung heißt, dass wir hier gar nicht uns so sehr auf den Inhalt konzentrieren, sondern gucken anhand der Schnipsel, was können wir für Hinweise aus der Bearbeitung finden, Aktenzeichen zum Beispiel oder Anmerkungen, wer hat wann was gesehen, wer hat wann die Unterlagen bekommen, sofern wir das überhaupt sehen können. Ich habe ja gestern gesagt, Prinzip der internen Konspiration, oft haben wir das nicht auf den Dokumenten, aber da, wo wir es haben, müssen wir es natürlich nutzen. Und hier haben wir also mal Schnipsel, das ist aus einem Sack, den haben wir im April besichtigt. Und weil das so paradigmatisch war, haben wir mal eine Aufnahme gemacht. Man kann also hier an dem Kürzel XX erkennen, das ist die Linie römisch 20, die war zuständig für die interne Repression. VK ist eine Abkürzung, V steht für Vorzimmer, also für Sekretariat, K steht für Kienberg, Kienberg ist einfach ein Eigenname, ein Personenname und der Generalmajor Kienberg war eben der Leiter der Linie 20 in Berlin, also der höchste Repräsentant, sodass wir schon mal wissen, obwohl wir nicht wissen, was auf dem Dokument draufsteht, aber dieses Dokument kommt nicht aus einem niedrigen oder nachrangigen Bereich, sondern ist auf der höchsten Ebene umgelaufen. Außerdem haben wir das dann mal hingelegt, zu dem Dokument auch noch aus dem Verteiler, also der Distribution, ein Schnipsel gefunden. Und da sieht man, wohin das verteilt wurde. Erstens an die Freunde, damit ist der KGB gemeint. Zweitens wiederum an den Leiter der Hauptabteilung 20, das ist also der Generalmajor Kienberg. Drittens an den Leiter der Hauptabteilung 20-4, das ist die Kirchenabteilung gewesen. Die Linie 20 war also, da sie für die innere Repression verantwortlich war, hatte sie einen weiten Zuständigkeitsbereich, unter anderem auch die Kirchen, sodass wir also aus dem Schnipsel schon sehen können, zusammen mit den anderen Informationen, wir haben hier in diesem Sack mindestens auch Dokumente dabei, die auf der obersten Ebene umgelaufen sind und die sogar eine Zusammenarbeit dann in dem Fall mit dem KGB belegen. Das ist, wie gesagt, die formale Seite der Relevanzprüfung. Da wissen wir noch nichts über den Inhalt. Dann sieht man natürlich gleichzeitig auch anhand der Schnipsel, aber das ist dann weniger analytisch, das ist mehr deskriptiv. Worum geht es da? In dem Fall können wir dann schon sehen, also das Ganze hat auch einen internationalen Bezug. Das ist, wie gesagt, Echtmaterial aus einem Sack jetzt, den wir im April angeguckt haben. Also Haltung des Vatikans über Pius XII., Reisen des Papstes, Information DDR und so weiter. Und sehr interessant ist auch das, was sich nicht unmittelbar erschließt, Mitarbeiter, die den IMF noch, jetzt kann man nur ergänzen, verstärken, soll das wahrscheinlich heißen. IMF heißt wieder inoffizieller Mitarbeiter und F ist eine besondere Kategorie, nämlich die höchste Kategorie. F steht für Feindberührung. Späterhin war das dann der IMB, das wurde dann mal später geändert. Und dann kann man sehen, wer also hier offensichtlich noch eingesetzt wurde. Genosse Oberst Ludwig als Doktor in Gänsefüßchen gesetzt. Jetzt kommt hier also ein Deckname. Genosse OSL heißt Oberstleutnant, Otto als und so weiter, Genosse Hauptmann, Schranz als, also die werden hier mit ihren Decknamen aufgeführt. Wenn man jetzt den nächsten Schnipsel hat, dann weiß man, kennt man also die Decknamen. Für uns ist nur Folgendes wichtig. Wir sehen aus diesem Teil, dass wir uns hier im internationalen Bereich bewegen und auch im sozusagen im höheren Kirchenbereich oder im höchsten, wenn man so will. Und wir sehen auch anhand der Dienstgrade, dass die Genossen, die hier offensichtlich zusätzlich für die Bearbeitung eingesetzt wurden, keine niederen Chargen waren, sondern das sind sehr hohe Dienstgrade, Oberst, Oberstleutnant, Hauptmann ist so ein mittlerer Dienstgrad. Und solche Informationen zusammen mit solchen bilden ein ganzes Bündel dann von Kriterien, das entscheidend ist, um eine Priorisierung vornehmen zu können. Hier haben wir zum Beispiel jetzt mal auch aus dem April, das ist ein ganzer Sack mit Post, Originalpost an Robert Havemann. Hier sieht man auch noch die Aufträge zur Postkontrolle, der sogenannte Auftrag B, das ist auch konspirative Bezeichnung dafür. Und dann hat man hier eben die ganze Post. Hier sehen wir so eine Arbeitskartei. Das ist eine Arbeitskartei der Linie 20, in der ganz profan Ausgaben für die inoffiziellen Mitarbeiter erfasst wurden. Man sieht hier zum Beispiel den IM-Notar. Und eine dritte Ebene ist dann, dass wir noch gucken, sind die Schnipsel groß oder sind sie klein. Auf der linken Seite sieht man schon, das lässt sich leicht zusammensetzen. Das sind Viertelseiten oder halbe Seiten. Hier haben wir wieder Material, das kommt aus dem Bereich des, geheimen Antiquitätenhandels, den es gegeben hat, dass man aus der DDR Antiquitäten für Devisen herausgegeben hat. Und man sieht hier HVA auf der Karteikarte, also die Auslandsspionage war auch im Spiel, aber die Schnipsel sind sehr klein. Das ist also nichts, was wir manuell jedenfalls nicht prioritär machen wollen, weil das sehr lange dauert. Alle diese Informationen fließen nun in spezifische Findmittel ein. Nämlich in unsere Listen, die wir dann führen. Zunächst einmal sieht man hier ganz normal, das ist klar, es gibt, jeder Sack hat eine Nummer, dass man sie wiederfindet. Es gibt eine Provenienzbezeichnung, die Provenienz wird auch nochmal geprüft. Teilweise werden Subprovenienzen dann auch festgestellt, sodass wir da noch differenzierte Angaben bekommen. Wir nehmen eben Kurzangaben zum Inhalt auf. Es gibt dann Hinweise auf die Schnipselgröße und auch eine Empfehlung, soll das ins manuelle Verfahren oder potenziell in die virtuelle Rekonstruktion. VRECO steht für virtuelle Rekonstruktion. Da haben wir ja den Piloten. Und dieses Kürzel steht für Bewertung. Und Plus oder Plus Plus bedeutet eben, da kommen wir anhand der Schnipselbilder zu einer sehr hohen Einschätzung. Der Kreis ist so die Mitte und das Minuszeichen ist dann eben zumindest für die Priorisierung erstmal ein Hinweis, dass das nicht Säcke sind, die im Vordergrund stehen. Also das sind sehr spezielle interne Findmittel, die wir hier auch noch haben und die ich zumindest mal hier kurz gezeigt haben wollte. Gut, damit aber schließe ich und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, mnohokrát děkuji za perfektní příspěvek a nyní poprosím kolegy z Rumunska, aby se ujali slova.
Because I will speak the last one. But isn't in this way, because our colleagues from Germany have an amazing presentation. It's very difficult to me to speak about our finding aids, because we don't have much to say on this subject. In our archives, in our documentary found, we found some documents about how looks this evidence in the former security services. In 1977, by an order of Ministry of Interior, was established the Center of the Investigation, and here they organized the general cards files. Today in our institution we taken over approximately 1.5 million cards, and we proceeding almost 60,000 cards. On these cards we have many interesting information. evidence the name of the person, date of birth, name of the father, name of the mother. But we also have the number of the files, connections with the files in which he is the teacher that I mean. The former security archives were structured, as I told you today, in each district of our country. Unfortunately, we don't have branches like in Germany. All the archives was transferred in Bucharest. We structured the archive from the main important funds they have. And an electronic evidence of this archive we don't have. We have just the overtaken list, like our colleague Sovlat. And we created now, in these days, a database. I don't have the interface of this database because my colleagues from the informatical department are working at this database. But we started to digitalize some documents, somewhere of 1,000 pages, from 100,000 pages. And we hope that we'll realize a short presentation of the full context of these records, and we in one day we can find we can make some researches on keywords, like on Google. We realized last year some inventories for the documentary fund, and these inventories are on our internet page, just in Romanian. But we hope that we'll finish this inventory till the end of this year. And we hope to make also a translation in English of them. That is all I have to say, because this is the situation, unfortunately.
Opět mnohokrát děkuji a díky tomuto krátkému příspěvku jsme získali čas na diskuzi, takže tímto otvírám diskuzi a vemte si slovo, kdo uznáte za vhodné.
Velmi jsem si rád vypočul jak príspevok našich polských priateľov, tak príspevok, systematický príspevok z Nemecka, ale priznám sa, že najviac ma elektrizoval príspevok pána kolegu Čeha z Budapešti, a síce pre problém, ktorý by som chcel povedať takisto, problém ochrany osobitných osobných údajov. Tam som si všimol, že dávate dispozícii obsah dokumentov s modulom, s programovým modulom, ktorý robí tzv. Vyčierňovanie dát. U nás máme tiež tento istý modul v dispozícii, ale pre osobitné údaje, pre osobitné osobné údaje ho nepoužívame. Dôvod je veľmi jednoduchý. Ochrana osobitných osobných údajov si vyžaduje veľmi vysoký stupeň ochrany, ktorý dokážeme v informačných systémoch zabezpečiť iba veľmi vysokými finančnými nákladmi, jak na technológie, tak na vyškolenie a zaplatenie kvalifikovaného personálu, a tieto prostriedky nemáme. Vyriešili sme to veľmi, veľmi jednoduchým a elegantným spôsobom, že túto ochranu sme zabezpečili na úrovni archívneho zákona. Organizačne znamená, že pracovník, ktorý je v archíve, z titulu svojich kompetencií archivára má prístup ku tomu, spracovať ako archívne dokumenty, neskúma obsah, neskúma údaje. Pokiaľ chce pracovať ako bádateľ alebo chce sprístupňovať, nemôže využívať svoje kompetencie archivára. To je zabytná kolega Patrik, chce byť ako archivár a zároveň ako bádateľ, musí byť schizofréniu, teraz som archivár, teraz som bádateľ. Je to veľmi jednoduché, veľmi lacné opatrenie. Prečo? Pretože archivári podľa svojich zákonov musia chrániť materiálnu podstatu, a táto ochrana je dostatočne silná, ak to poviem, na úrovni ochrany utajovanej skutočnosti, je na úrovni ochrany tajné až prísne tajné. Také sú tam režimové opatrenia. Tak pre ochranu osobitných údajov, osobitných údajov to postačuje. Veľmi radi by sme mali tie prostriedky, jak finančne, tak materiálne, aby sme mohli toto zabezpečiť, túto ochranu, cez technické prostriedky. Žiaľ, alebo našťastie, zabezpečujú takýmto jednoduchým spôsobom. To našťastie hovorím preto, čo keby sa nám minuli tieto prostriedky, alebo čo keby sa nám technika pokazila. Ako by sme to zabezpečili? Jedine takým spôsobom, že systém by padol a nebolo prístupné nič.
Ja to ešte doplním jednou vetou ako pracovník badateľne archívu, že na začiatku teda príjmania do práce tohto druhu sme podpisovali silne právne záväzný dokument o mlčanlivosti.
Ďakujem. Chce niekto reagovať? Nebo chce sa niekto zeptat na otázku týkající sa ochrany osobných údajov? Ja sa priznám, že pro nás je to trošičku pole neznáme, neboť náš archivní zákon archivále nebo ty dokumenty vlastně zpřístupňuje velice široce a otázka osobních údajů je zde velice jako otevřená, takže to se týče materiálu státní bezpečnosti prakticky není jediný důvod, nebo nemáme žádnou překážku, která by zabránila v tom, aby jsme badatelům předložili ty materiály. Že je klidně možné, že badatele, nebo i někdy to je i osobní zájem různého charakteru. Stává se, že se někdo nechá provést lustraci po hledání v databázích třeba celé vesnice, aby zjistil, kdo byl anebo nebyl agentem. Takže tohle to je na jednu stranu máme opravdu otevřenou minulost, můžeme se dostat k čemu, k čemu chceme, kdokoliv. A na druhou stranu to klade obrovské nároky pro archiváře, kteří musí vyhledávat v databázích a kteří musí ty materiály připravovat. A je otázkou, teď se připravuje novela archivního zákona, která bude zpřísňovat právě přístup k osobním údajům a uvidíme, jakým způsobem na to bude reagovat veřejnost, protože ty pravidla asi budou spíš ubírat, než že by otvíraly další možnosti. No a ukáže čas, jak opravdu s tím budeme moci naložit, protože v tuhle chvíli vlastně nemáme ani úplně přesně dané mantinely a ani úřad na ochranu osobních údajů vlastně nám nedal žádné 100% právní stanovisko k této otázce, protože materiály, které máme, nejsou jen z provenience státní bezpečnosti, ale také veřejné bezpečnosti a tam jsou materiály, které se týkají kriminálních přečinů a tomu už je to opravdu velice na hraně, aby byly přístupné materiály týkající se třeba vraždy nebo nějakého jiného brutálního činu. A zároveň je to i vlastně ochrana pro ty pachatele, protože poté, co oni vlastně si odpykali trest, tak už vlastně nejsou bráni jako ty viníci. A bylo by asi neúplně korektní, kdyby mohli být znova upozorňovány na jejich činy, jejich si odpykali.
Prepáčte, ještě k tomu doplním. Nie je problém rozpoznať, ktoré sú osobné údaje, ktoré sú osobitné osobné údaje, ale nám náš zákon prikazuje, že môžeme síce sprístupniť, môžeme zverejniť, ale zároveň hovorí, že akékoľvek spracovávanie, to je podľa európskej normy, teda aj vyhotovanie kópie, aj elektronické kópie, je spracovanie osobného údaja alebo osobitné osobné údaje a podlieha to také a také regulácii, že musíme robiť tie a tie opatrenia. Včera som hovoril, že osobné údaje sú u nás prakticky v každom dokumente. Ale osobitné osobné údaje, pokiaľ by sa nachádzali, nespracovávame. Lebo keď sme chceli spracovávať, museli sme splniť veľmi prísne kritériá. A už, jak som povedal, akékoľvek spracovávanie, a to rieši aj váš zákon. Hej. Takže to nie je vec archívnictva, u nás sa archívny zákon odvoláva na iné normy, medzi iným na ten zákon o ochrane osobných údajov, a zákon o osobných údajov hovorí, čo je to spracovávanie.
Ich weiß jetzt nicht, ob wir schon im Bereich der online zur Verfügungstellung von wirklich Dokumenten sind. Ich glaube, das kommt ja heute Nachmittag noch mal dran. Ich würde noch mal auf den Punkt Findmittel zurückkommen. Das ist ja noch eine Stufe davor. Also zugänglich machen dadurch, dass man zunächst einmal informiert, was ist vorhanden. Noch nicht die Dokumente selber zugänglich macht, sondern erstmal sagt, was haben wir überhaupt. Und da stellt sich für mich die Situation eigentlich so dar, also Auskunft darüber, ob zu der Person etwas vorhanden ist oder nicht, diese Auskunft ist schnell erteilt. Also das muss man auch gar nicht ins Internet stellen, sondern da kann jemand nachfragen und die Auskunft bekommt man auch in 2 oder 3 Wochen, ob eine Akte vorhanden ist oder ob Informationen vorhanden sind. Die Schwierigkeiten fangen mit der Einsichtnahme an. Da geht es los. Und da muss dann geguckt werden, in welchem Umfang kann ich dem Antragsteller die Akte zugänglich machen. Und ich kann mir deswegen, ehrlich gesagt, den Mehrwert noch nicht so richtig, jedenfalls in der deutschen Rechtstradition, in der wir da stehen, kann mir den Mehrwert nicht so richtig vorstellen, der darin bestehen soll, dass ich personenbezogene Findmittel ins Internet stelle, wenn ich sowieso die personenbezogenen Angaben dazu wieder schwärzen muss. Also die Kosten sparen wir uns jedenfalls bei der BSDU und sagen, da kann man dem Bürger auch sagen, schreib mir meinetwegen online deinen Antrag und dann kriegst du von uns eine Antwort, relativ schnell. Und alles andere ist ohnehin sehr prüfaufwendig nach unserer Datenschutztradition, auch die Rechtsprechung, die es vom Verfassungsgericht dazu gegeben hat. Aus dieser sozusagen Situation kommen wir nicht raus. Und ich möchte auch sagen, da wollen wir auch nicht rauskommen. Also wir sind ja froh, dass wir im Rechtsstaat leben und wollen also jetzt nicht in eine Situation kommen, dass wir auch über den Elan der Aufarbeitung vergessen, dass wir es mit Rechtssubjekten zu tun haben, ganz egal, um wen es dabei geht. Und jeder hat seine Grundrechte und das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung hat eben auch Verfassungscharakter in Deutschland und das ist sehr, sehr wichtig, dass nicht ausgerechnet die Aufarbeitungsbehörde, deren Sinn und Zweck ja darin besteht, auch zu sensibilisieren für Menschenrechtsverletzungen, nun selber Dinge tut, und sich dann gegebenenfalls nachsagen lassen müsste von den Gerichten, das verletzt also Verfassungsrecht. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Und was das wissenschaftliche Interesse anbetrifft, kann ich nur noch mal unterstreichen, was ja auch gestern schon von vielen Seiten gesagt worden ist. Das wissenschaftliche Interesse äußert sich in der Regel sachthematisch. Herr Jedlschka hat das auch gestern noch mal dargestellt mit dem Kreisdiagramm, wo man die verschiedenen Anteile sehen konnte, wofür interessiert sich die Wissenschaft. Und da kommen wir ja mit den personenbezogenen Findmitteln auch nicht weiter. Das hilft uns nichts. Also eine Enumeration von Decknamen oder auch Klarnamen, was sowieso nicht geht, ins Internet zu stellen. Sodass ich glaube, dass eben auf der Ebene der Findmittel aus unserer Sicht es wichtig ist, dass wir Aktenverzeichnisse erarbeiten, die dann auch den sachthematischen Zugang ermöglichen und dass wir auf der Findmittelebene und sehr stark darauf konzentrieren, über Strukturen, über Überlieferungsgeschichte zu informieren, also all die Background-Information zu geben, die man ja auch braucht, um die Quellen dann gehörig, anständig interpretieren zu können. Und die dritte Ebene kommt vielleicht ja heute Nachmittag noch, da kann man auch, denke ich, sehr viel dazu sagen, aber das Spannende ist ja, was können wir mit den Findmitteln machen, auch mit den Findmitteln des Staatssicherheitsdienstes, kann man die einfach so ins Internet transferieren oder... Und wenn ja, macht das Sinn oder nicht?
Díky. Chcete reagovat?
I just want to connect John and colleagues' speech. First of all, I'd like to focus on the data processing of original finding dates. Because I have to say that the processing of these card systems is far from the perfect solution. Because as you mentioned, these files, these documents are full of names of relatives and friends and so who were not victims and not collaborators and not officers, just third persons, we can say. And we should process these names also, but these names are not included in the original registers. in Hungary, at least. So that's the reason why we have to put our dossiers page by page, and it's very time-consuming work. And we have six typewriters doing 8 years a day, searching names and recording these names into the database. So it will last a few decades more, as I see now. And the second question is the protection of personal data. Of course, in Hungary, we have to protect personal data and sensitive personal data especially. But we, as I mentioned, we try to record into our database every important information about persons. And but in different fields of database, it's very important to distinguish and well define the fields of the database. And if you record personal data or sensitive personal data into the database, you can distinguish between the different fields of the database. So it's very simple for us now to control the accessibility of the database. So if a researcher wants to have access to this database, we can control which field is accessible for him or her. So in the Hungarian practice, researchers can access to that fields that are not contain sensitive personal data. For example, the name, the mother's name, occupation, birth date, and so. And besides this, through the internet, we do not grant access for everyone, just for scientific researchers who got a username and a password from the archives, and we control it permanently. So this is our data protection procedure, and as I see now, it works. But I don't know what will happen, because we have a lot of problems as well. Because, for example, we try to make short descriptions of files, and many times our colleagues recording personal data into that field, and we have to remove it, and we have to control permanently this field of database, because many times this mistake was happening again. So it's a permanent work to control the database. But now we think that it can be done, and there were not huge scandals in Hungary with it. So I think we are lucky till now. We were lucky till now, but we'll see. Thank you.
Děkuji. Prosím, kolegu.
Yes, I want to add something about personal data too, and about these finding aids. You have to know that our institution is not only an archive. We have a strong department for investigation that make wedding, not illustration, we can say, but there is something not similar Okay. This kind of investigation, in my opinion, organize databases not only archivistic point of view, but much more these abuses against human rights are coming out from these files, and I think that is the most important thing why our archives exist. Another point of view is about this card. Yes, we have, as my colleague mentioned, a number of cards from the secret services, external and internal both. But in my opinion, that's not very concluding. I was very interested by the presentation of our colleague from Poland, because it's a huge quantity of such cards in Poland. But I don't know exactly what can contain these cards in Romania. The name and the kind of dossier. Okay, but what is the dossier? So if this concrete information we doesn't process paper to paper, so document to document, we will be the victim of the former security services. We will see our past with their glasses, and that's a huge problem and a moral one, I think. And other thing I want to mention is that with personal data in Romania, all researchers or scientists see the original form of the document without anonymization. The copies are normally anonymized, and that's why, because as maybe in all our countries, the quality of the person is not depending of the archive, so the researcher could be a good one or not, and that's why his intention we cannot control, and our law obliged us, like in Slovakia, to anonymize this personal data. But personal data are only sexual orientation and two or three very strict criteria, not name and so ridiculous things. But in this moment, we have two works in progress. One, we take over from the Ministry of Interior the passport dossiers, and I think that's very important, because I saw many absurd classification in the passport dossier. Is top secret the name of the person, is top secret the street, is top so it's incredible what is that. And we have to open this part of the political police too. And the other good news for us is that in this moment we are waiting for a databases from the criminal investigation background files from the Romanian Agency for Security, that's the internal service, And that's very important for the victims. We can really assure the access and our finding efficiency will be, we hope, a little bit finer. Thank you.
Děkuji. Chce ještě někdo k tomuto tématu něco sdělit? Výborně, já vám moc krát děkuji za vaše přednášky. Je pravdou, že se mi asi nepodaří je zobecnit. Každopádně to, co pro mě z toho plyne, což je takové smutné a druhou stranu pěkné, že před námi je spousty práce, která nás, doufám, bude bavit, možná, že nás bude i živit. A můžeme jen doufat, že se každý na svém pracovišti jednou snad dobereme k nějakému výsledku, kdy opravdu bude velice snadné pro badatele i pro případně jiné složky najít informace, které potřebujeme. Takže já vám děkuji.